Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute geht es nochmal um den Einkauf bei uns, bei Ludwig Meister, und wir wollen euch ein bisschen näher bringen, wie wir auf der einen Seite unsere Bestände planen, aber wie wir eigentlich auch die Zusammenarbeit mit dem Verkauf machen, damit wir für unsere Kunden da sind. Und da habe ich mir unsere Experten dazu geholt, die sozusagen im Background sich darum kümmern. Zum einen Thomas Meyer, seit knapp 2 Jahren bei uns unser Einkaufsleiter, und auf der anderen Seite Florian Ostendab, unser Head of Supply Chain. Seit knapp 14 Jahren mit am Start. Bevor wir jetzt zu tief gleich einsteigen, Flo, kannst du mal ganz kurz beschreiben, was aus deiner Sicht heute so die wichtigsten Faktoren sind, die man braucht, um für so einen Großhändler wie wir einen guten Bestand zu planen?
Ja, mache ich gern. Die wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht hängen zum Großteil erstmal alle mit Daten zusammen. Also sowohl braucht man natürlich gute Verbrauchsdaten, die man sicherlich auch intern generieren kann, manchmal auch extern ergänzen kann. Man braucht aber auch ganz viele externe Daten, Lieferanteninformationen, Verfügbarkeiten, Preise, Artikelklassifikationen, zum Teil Alternativen. Man braucht natürlich vielleicht auch aktuelle Hinweise, falls mal abweichende Preisstrukturen herrschen oder so. Also es ist eine Mischung aus, sage ich mal, prognoserelevanten Daten und Auftrags- oder Rahmenvertragsrelevanten Daten. Das heißt, das eine ist so ein bisschen der Verbrauch, wo man rückwirkend schaut, und das andere ist in die Zukunft gerichtet, und da versuchen wir natürlich ganz viel auch von extern zu erhalten, damit wir diese kleine Datenbasis, die wir selbst generieren, durch möglichst viele externe Daten auch ergänzen können.
Also grundsätzlich versuchen wir unseren Job ja gut zu machen, deswegen versuchen wir immer die Sachen zu verbessern. Gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Also schauen wir uns mal einen konkreten Artikel an. Wenn du jetzt heute den Bestand dafür planen willst, wie funktioniert das genau?
Wir haben auf der einen Seite eine Prognoserechnung, die über Nacht quasi so eine stochastische Reichweitenanalyse durchführt und gleichzeitig da ein Prognosewert herauskommt, und den setzen wir dann entgegen den allen aktuellen Aufträgen, Rahmenaufträgen und auch dem aktuellen Bestand natürlich. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich vorhin weggelassen habe. Und da kommt dann entweder eine Unterdeckung aus für die Reichweite, für die wir gerne geplant hätten, oder eben nicht. Wenn nicht, dann passiert nichts. Und wenn eine Unterdeckung rauskommt, dann gibt es noch ein paar mehr Faktoren, wo wir die Menge noch anpassen und optimieren. Aber grundsätzlich ist dann quasi eine Bedarfsanforderung vorhanden, und dann wird der Artikel auf einen konkreten Zeitpunkt bestellt.
Okay, bevor wir gleich zur Zusammenarbeit im Vertrieb kommen, noch eine Rückfrage. Wie berechnen wir denn die Reichweite? Also, weil ich kenne ein paar Verkäufer, die sagen beispielsweise so Sätze wie: Was wir nicht da haben, können wir nicht verkaufen. Oder auch, es ist schon mal sinnvoll, einen 2-Jahres-Bestand zu disponieren, damit man immer lieferfähig ist. Und jetzt ist ja auch dein KPI, an dem ihr beide gemessen werdet, unter anderem die Bestandshöhe und der Umschlag. Was ist denn die optimale Reichweite für einen Artikel?
Ja, das kommt auch wieder auf mehrere Faktoren an. Zum einen, was kostet uns der Artikel? Was sind die bestellfixen Kosten? Das sind alles die Themen, die wir mit berücksichtigen. Also grundsätzlich kann man sagen, wir versuchen kostenoptimiert die richtige Reichweite für den Artikel zu finden. Und da hängt es eben davon ab, wie teuer oder günstig ist das Produkt, wie oft beschaffen wir, wie ist der Beschaffungsweg, was kostet uns die Beschaffung, ist alles voll automatisiert, muss manuell eingegriffen werden. Und dann errechnen wir für jeden Artikel eine Reichweite über Nacht, die wir gerne auf Lager hätten. Das kann bei Artikeln mit einer ganz langen Wiederbeschaffungszeit tatsächlich mal ein 2-Jahres-Bedarf sein. Kommt bei einigen Artikeln wirklich vor. Bei anderen Artikeln wäre es tatsächlich nur ein weniger Tagesbestand, der da als Ergebnis rauskommt. Das optimieren wir dann später nochmal im Bestellgenerator, aber das sind so die grundsätzlichen Parameter, die da rauskommen.
Okay. Spielt bei der Frage auch automatisiert die Wiederbeschaffungszeit eine Rolle?
Ja, absolut. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die da berücksichtigt werden, weil je nachdem, wie die Wiederbeschaffungszeit ist, wie schwankend sie auch ist, also die Volatilität der Wiederbeschaffungszeit ist bei uns auch mit berücksichtigt, ergibt sich ja auch eine Lieferkritikalität für den Artikel. Das ist auch ein Punkt, der damit reinfließt, den wir aber nicht nur von der Wiederbeschaffungszeit abhängig machen.
Okay, also dann versuche ich nochmal schnell zusammenzufassen. Für die optimale Reichweite, die wir für einen Artikel ausrechnen, schauen wir auf der einen Seite, wie viele Aufträge haben wir für den, wie viele Kunden haben wir, was brauchen wir für sozusagen die nächsten 3, 6, 12 Monate. Dann schauen wir, wie sind die Einkaufspreise, wahrscheinlich auch staffeloptimiert. Also wenn wir mehr kaufen, kaufen wir günstiger ein, weil wir auch Arbeit einsparen. Und das dritte ist dann die Wiederbeschaffungszeit von dem Artikel. Das sind die Hauptfaktoren oder habe ich einen vergessen?
Das sind die Hauptfaktoren und natürlich dann noch der Bestand oder was halt aktuell schon bestellt oder Anlage ist.
Ja. Okay. Wenn wir das Ganze uns jetzt vorstellen, Thomas, wir haben 3,5 Millionen Artikel. Jetzt haben wir uns das wahnsinnig genau ausgerechnet für einen Artikel oder sagen wir mal vielleicht für einen Lieferanten. Was passiert dann damit konkret im Einkauf? Also wird... wenn wir sozusagen, wir haben einen Kundenauftrag oder wir haben eine Bestandsveränderung, wie oder mit welcher Tätigkeit wird dann im Einkauf der nächste Schritt angestoßen? Also die Disponenten machen was mit dieser Information?
Die bekommen einen Bestellvorschlag und anhand dieses Bestellvorschlags platzieren sie dann beim Lieferanten dann unsere Bestellungen.
Bestellvorschlag, wie schaut das konkret aus? Ich würde es gerne wirklich versuchen, so detailliert zu beschreiben, dass ich im Zweifelsfall sogar selber verstehe, weil ich ja auch schon länger da nicht mehr hingeschaut habe.
Okay, also wir haben im Einkauf verschiedene Bestellprofile für verschiedene Lieferanten, die zu verschiedenen Uhrzeiten dann laufen. Und in diesem Bestellvorschlag generieren sich die Bestellvorschläge und man bekommt im ERP-System dann eine Bestellung vorgeschlagen für den Lieferanten, für das Profil und hat dann pro Position die Mengen, die Preise drinnen, die sich das System dann optimiert zieht. Und dann kann der Disponent entweder prüfen, ob der Bestellvorschlag dann so stimmt, kann sich nochmal die ganzen historischen Werte anschauen, kann sich die Prognose anschauen, ob er mit dem übereingeht und normalerweise passt es relativ gut und er kann dann die Bestellung dann am liebsten über EDI dann auch direkt digital an die Lieferanten versenden.
Mhm. Den Begriff Bestellprofil, kannst du dir ein paar Beispiele nennen, was da als mögliche Faktoren drinsteht?
Es stehen zum Beispiel drin, dass wir bestimmte Kommissionen, müssen wir vielleicht nicht täglich bestellen, sondern es laufen bestimmte Kommissionen laufen dann nur an ein paar Tagen oder nur einmal die Woche dann. Es generiert sich dann, also es wird sozusagen, wenn die Artikel dann gesammelt für diesen Kunden und wird dann in einer Bestellung beim Lieferanten platziert oder unsere Lagerbestellungen, die machen wir natürlich, dass wir täglich dann die Artikel beim Lieferanten platzieren, die wir auch an Lager vorrätig haben wollen.
Also ein bisschen übersetzt ist eigentlich das Bestellprofil das, was der Disponent eigentlich alles im Kopf haben muss, damit er irgendwie so die Regeln einhalten kann, die man vereinbart hat mit den Lieferanten, oder?
Ja, genau, richtig. Also früher war es ja eher so, dass man nach Bauchgefühl disponiert hat und nach Wissen und unser System nimmt das Ganze dann ab und schlägt ihm schon mal das vor, was optimal ist.
Im Grunde genommen war der Versuch, das Ergebnis, dass wir im Bestellprofil eigentlich alle Entscheidungen, die tagtäglich von einem Disponenten oder einer Disponentin getroffen werden, parametrisiert werden konnten. Also neben all dem, was der Thomas gerade schon gesagt hat, spielen auch so Themen wie, gibt es Staffelpreise, gibt es Verpackungseinheiten, gibt es Mindestbestellwerte, gibt es, was haben wir noch, Mindestpositionswerte und so weiter. Diese ganzen Themen da noch eine große Rolle, weil das waren die Sachen, die wir gesagt haben, da muss man an so viele Dinge denken und wir wollten genau das wegautomatisieren, was sich eigentlich ganz gut berechnen lässt und wo man dann eben nicht mehr tagtäglich dran denken muss.
Habt ihr ein Beispiel für das Absurdeste, was wir in einem Bestellprofil bisher gespeichert haben? Also irgendwie nur Bestellung bei Vollmond oder irgendwie sowas?
Wir haben zwei Dinge, die ich recht witzig finde. Das eine ist das Aufsplitten der Positionen nach 50 Positionen, weil der Lieferant nur 50 oder 49 Positionen empfangen kann. Und das andere ist das Aufsplitten nach Kilogramm. Also das heißt, da müssen wir sobald, dazu braucht man auch gute Stammdaten, um das überhaupt so platzieren zu können. Da muss man die Bestellungen nach Gewicht aufsplitten. Das wären jetzt die beiden Sachen, die mir einfallen. Ich weiß nicht, ob du noch
Nee, ich glaube, das sind die außergewöhnlichsten. Und deswegen sind wir auch immer relativ dahinter, dass man bei jedem Lieferanten immer möglichst viele Daten von ihm bekommen. Deswegen sind wir da auch manchmal sehr hartnäckig dran und fragen immer nach Daten, nach besseren Daten. Wir würden möglichst gern alles wissen. Umso besser wird natürlich unsere Qualität und im Rückschluss können wir auch optimierter natürlich beim Lieferant bestellen.
Mhm. Thomas, wenn du heute auf das gesamte Einkaufsvolumen schaust, also nur eine Bauchschätzung, wie viel läuft über jetzt Bestellvorschlag, Bestellprofil, dann wird übertragen und wie viel läuft irgendwie manuell nebenbei mit irgendwelchen besonderen, sage ich jetzt mal, Bestellwegen?
Ich würde jetzt mal schätzen, dass wir alle Lieferanten, die wir zentral im Einkauf betreuen, weil wir betreuen ja nicht alle Lieferanten zentral bei uns im Einkauf, wir bestellen im Jahr insgesamt Ludwig Meister bei rund 2300 Lieferanten. Davon machen wir ungefähr mit den Top 200 Lieferanten 90% unseres Einkaufsvolumens und ungefähr in der Hausnummer, diese betreuen wir auch. Da läuft, würde ich mal sagen, fast alles, läuft alles über Bestellprofile. Mhm. Wenn wir natürlich kleine Lieferanten haben, mit denen wir wenig Umsatz machen, vielleicht auch nur für einen speziellen Kunden einmal im Jahr bestellen, da geht es natürlich händisch.
Mhm. Okay. Das ist vielleicht für eine zukünftige Episode auch nochmal eine Idee, wie wir uns das anschauen, ob es da einen kreativen Ansatz gibt, wie man das noch vielleicht die Restmenge da durchbringen kann. Aber packen wir mal zur Seite. Flo, du hattest noch was?
Ja, mir ist ein Thema noch wichtig. Der Thomas hat das, würde ich vollkommen zustimmen, bei der Zahl. Was uns immer wichtig war, ist, dass der Prozess muss die Bedarfe nach oben spülen. Also selbst wenn der Thomas sagt, der Rest läuft händisch, bei uns ist im Rahmen der Versorgungssicherheit, kann nichts vergessen werden. Das heißt, händisch heißt bei uns trotzdem, es ist entweder über ein Bestellprofil im Vertrieb abgebildet, dass dort jemand verantwortlich ist, weil er halt diesen Kunden auch in der Verantwortung hat. Und ich glaube, ihr habt sogar vor einiger Zeit nochmal so ein Sicherheitsbestellprofil eingerichtet, dass selbst wenn jemand mit Absicht ignoriert, die Position zu bestellen, dann gibt es da nochmal, dann poppt es bei euch auf, sodass wirklich täglich nichts vergessen werden kann. Das war einer der wichtigsten Punkte, als wir jetzt, ist ja schon ein paar Jahre her, als wir damit begonnen haben, wir gesagt haben, bei uns, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass irgendjemand Wissen im Kopf haben muss, sondern bei uns muss wirklich der Prozess die Themen nach oben spielen und nicht das Denken.
Richtig, da haben wir einen doppelten Boden eingebaut und falls, wie du sagst, falls eine Bestellung ignoriert wird oder wirklich vergessen wird sie trotzdem im Einkauf nicht vergessen, kommt im Bestellprofil rein und wird auf jeden Fall mitbestellt.
Ja. Könnt ihr vielleicht nochmal oder könnt ihr nochmal beschreiben, jetzt sozusagen, also ich habe verstanden, Bestellvorschlag, Bestellprofil, da läuft im Großen und Ganzen einmal das Regelwerk, aber auch die ganze Mathematik, die ganze Stochastik, Bestandsplanung und ähnliches. Was passiert jetzt, wenn ein Kollege von uns im Vertrieb einen Auftrag erfasst, für einen Artikel, der vielleicht in der Teilmenge verfügbar ist, aber eben nicht in der kompletten Menge. Was passiert dann? Kannst du das ein bisschen beschreiben, Thomas?
Dann wird natürlich für die restlichen Stückzahlen, die noch fehlen, wird dann über das Bestellprofil, den Bestellgenerator, ein Bestellvorschlag ausgelöst. Also dieser Artikel kommt dann auf die Bestellung mit drauf und zusätzlich wird dann je nach eingestellten Parametern noch das Ganze berücksichtigt. Kauft er schon öfter? Was prognostizieren wir für die Zukunft raus? Wollen wir uns vielleicht dann mit diesem Artikel gleich noch bevorraten und auf Lager legen und wird die Menge dann erhöht? Also die wird dann sowieso je nach VPEs, wie der Flo vorher gesagt hat, optimieren wir das alles ja noch und also wir bestellen vielleicht auch nicht nur diese restlichen Stückzahlen, sondern bevorraten uns dann noch größer.
Das heißt aber beispielsweise, der Kunde kauft 20 Stück, wir haben 16 auf Lager, dass dann im Hintergrund der Bestellvorschlag, auch wenn er generiert wird, einmal die 4 Stück, die fehlen, berücksichtigt und trotzdem schaut, wie sollte denn die Reichweite für die nächsten 90 Tage beispielsweise sein und wir deswegen vielleicht an dem gleichen Tag 100 Stück kaufen, obwohl wir eigentlich nur eine Menge von 4 bräuchten.
Völlig richtig.
Okay. Wenn wir auf sozusagen den Standard bei vielen anderen Großhändlern gucken, in dem Fall Flo jetzt in deine Richtung, da wird ja viel noch mit Min-Max-Beständen gearbeitet. Wieso haben wir uns eigentlich für diesen Weg entschieden, mit dem Thema Sollreichweite oder gewünschte Reichweite zu arbeiten, was im ersten Step ja schon komplexer ist zu erklären. Ja? Also wenn ich sage, ich will von dem Ding immer 10 auf Lager haben, ist relativ einfach und logisch. Was ist da so dein Take drauf? Und würdest du es heute vielleicht anders machen?
Okay, ich fange mit der ersten Frage an. Also warum wir uns dafür entschieden haben, ist, weil das aus meiner Sicht dynamischer ist und schneller reagiert und nichts ist so alt wie ein fester Wert, den ich ins System bringe. Der ist eigentlich in der Sekunde, wo ich ihn eingetragen habe, schon wieder alt. Kommt 2 Minuten später ein Auftrag und dann hat sich eigentlich der Bedarf da schon wieder verändert. Natürlich ist die Sicherheit, wenn man jetzt einen Sicherheitsbestand noch mit einrichtet, ein Thema, worüber man nachdenken kann. Wir haben aber die Sicherheiten über andere Parameter bei uns mit drin. Also man kann Sicherheiten über die Wiederbeschaffungszeit noch eingeben. Man kann Sicherheit sogar für einzelne Bestellprofite und Lieferanten angeben. Also da hat man im Einkauf aus meiner Sicht fast schon zu viele Möglichkeiten, wo man noch dran spielen kann, sage ich jetzt mal, um das einzustellen. Also für uns war es einfach, weil man aktueller ist, weil man schneller ist, weil man dynamischer ist und weil sich die Dinge schneller anpassen und weil ich verschiedene Prognosemodelle dafür auch verwenden kann und eben keine statischen Werte habe. Ich würde es wahrscheinlich heute nicht mehr anders machen, aber woran wir gerade arbeiten, ist ja, dass wir noch mehr Daten dafür nutzen und eigentlich, ob man das Modell verbessern kann, weiß nicht, aber man kann noch viel mehr Faktoren mit berücksichtigen aus meiner Sicht. Also auch beim Thema Wiederbeschaffungszeit ist es ja mittlerweile so, dass wir nicht eine im System haben, sondern bei bestimmten Lieferanten sogar 3, wo wir dann versuchen, die beste, ich will jetzt nicht sagen zu erraten, sondern nach einem Auswahlkriterium festzulegen. Und auch da sind wir, wie der Thomas vorhin schon gesagt hat, alles, was wir von Lieferanten bekommen können, wenn die uns schon signalisieren können, dass sie eine Kritikalität haben bei dem Artikel, dass sie einen Rohstoffengpass haben oder so. Das versuchen wir alles mit zu berücksichtigen, weil für uns ist es dann richtig gelaufen, wenn der Kunde unsere Leistung nicht sieht, sondern wenn das Produkt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt, dann haben wir im Einkauf automatisiert und natürlich auch der Vertrieb da alles richtig gemacht. Und das ist so das große Ziel und darauf arbeiten wir hin. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, aber wir arbeiten stark dran, dass wir das System deutlich nochmal verbessern, um da der Versorgungssicherheit auch gerecht zu werden. Ich finde nämlich, das ist einer der ganz großen Änderungen über die letzten Jahre, dass man im technischen Handel aus meiner Sicht nicht mehr nur Produkte kauft, sondern man kauft Verlässlichkeit, man kauft Versorgungssicherheit, man kauft die Gewissheit, dass man produzieren kann, gerade wenn man im produzierenden Gewerbe ist.
Okay, das war jetzt, also auch in Sales-Sicht, gut, dass du das mit erwähnt hast, weil das bei uns gibt es das alles. Also ja. Genau, sehr gut. Das heißt, jetzt, bei uns einkaufen ist sozusagen die sichere Bank. Das ist eine gute Message, gefällt mir. Jetzt noch eine Rückfrage, also deswegen freue ich mich. Wir haben ja diesen Podcast jetzt hier schon dreimal aufgenommen. Also einmal nicht aufgenommen, zweimal aufgenommen, wir waren jeweils unzufrieden. Deswegen wollte ich kurz das Feedback geben. Also die erste Viertelstunde für dieses Topic gut durchgelaufen. Die Hörer verstehen, was wir erzählen wollen. Also wenn jemand anderer Meinung ist, einfach max@supplychainhelden.de. Dann machen wir gerne noch eine 5. Aufnahme. Aber ich würde eigentlich gerne zum Abschluss, ich hätte noch eine Frage zum Prozess. Wenn wir auf der einen Seite, Flo, du hast gesagt, keine Position vergessen können. Thomas, mich würde jetzt noch interessieren, was passiert denn, wenn wir beispielsweise Liefertermine von Lieferanten genannt bekommen und entweder diese werden nicht eingehalten oder diese werden sozusagen während der Wartezeit verlängert. Was passiert denn dann bei uns im Haus?
Wenn wir Liefertermine, wir bekommen auf unterschiedlichen Arten ja Liefertermine, also bei uns muss keiner die Liefertermine händisch ins System reinhacken, sondern wir haben ja hier auch eine smarte Lösung, die automatisiert die ganzen Auftragsbestätigungen, Daten alle ins System einliest. Und falls hier ein Liefertermin gerissen wird, wird dann natürlich so bei uns im ERP-System hinterlegt und es gibt dann automatisch für den Vertrieb auch einen Trigger.
Was heißt Trigger genau?
Ja, es gibt eine Meldung an den zuständigen Kollegen, der den Auftrag ins System erfasst hat, wo der Artikel hinterlegt ist und genau, dass er Kenntnis nimmt, dass hier ein Liefertermin verlängert wurde oder das, was nicht passt.
Genau, weil das will ich vielleicht einfach auch nochmal allgemein sagen. Also wir geben uns zwar wirklich Mühe, irgendwie sehr sichere und fehlertolerante Prozesse zu bauen, sodass, wenn irgendwo was passiert, dass wir möglichst schnell wissen, dass wir auch unsere Kunden informieren. Und das ist aus meiner Sicht auch mega wichtig, dass man eben nicht sagt, ah, wir versuchen alles irgendwie zu lösen, sondern lieber frühzeitig sich zu melden und wenn dann vielleicht gar kein Problem entsteht durch die Verschiebung von dem Liefertermin unseres Lieferanten, dann ist es ja trotzdem gut, wenn unsere Kunden das wissen. Also die Transparenz ist mir da schon auch wichtig. Tatsächlich, aus meiner Sicht ist das schon eine gute Zusammenfassung, wie das heute bei uns so funktioniert. vielleicht nochmal nach vorne raus, was sind ist sozusagen eigentlich, was sind jeweils bei euch in Richtung Supply Chain oder Einkauf die Hauptthemen, die euch gerade noch umtreiben? Thomas?
Auf der einen Seite, wie der Flo vorher gesagt hat, wir sind ja immer dran und schauen, ob wir unsere Prognose verbessern können. Gibt es ja aktuell gerade viele Anbieter, die KI-gestützt verschiedene Modelle anbieten, Add-ons anbieten, alles. Da sind wir drauf, sind wir am Schauen, haben bis jetzt aber noch nicht eine Lösung gefunden, die uns jetzt weit nach vorne bringen würde. Und was natürlich in den aktuellen Zeiten gerade wirklich uns ins Thema reinspielt, wo wir dran arbeiten müssen, ist Risikomanagement. Wird, glaube ich, auch für die Zukunft interessant, ist natürlich für unsere Kunden auch ganz entscheidend. Ich meine, es ist zwar schön, wenn wir das alles, was wir an Daten haben, alles das Risiko für uns selber dann bewerten können, alles, aber wir würden auch gerne das Risiko bewerten, das vielleicht der Lieferant dann irgendwann selber bekommt, dass wir das schon frühzeitig dann wissen.
Mhm. Also die beiden Themen notiere ich mir auf jeden Fall. Ich mache keine Aufrufe mehr im Podcast, weil ich kriege dann lauter Angebote von Dispositionssoftware, die über AI eigentlich alles auf der ganzen Welt jederzeit berechnen kann. Und unsere Ergebnisse bisher sind nicht so gut. Sollte es aber trotzdem da eine Lösung geben, die sozusagen einen Algorithmus bereitstellt, der in unserer Software genutzt werden kann, gerne mich mal anschreiben. Ich bin aber der Filter für euch beide. Also das heißt, wenn nichts ankommt, dann ist es vielleicht auch bei mir hängen geblieben. Thema Risikomanagement aus meiner Sicht, eigenes Thema, eigene Folge, vielleicht nicht gerade in der Woche vor Weihnachten, aber das schauen wir uns dann nochmal an. Danke, Thomas. Flo?
Wir haben ja bei uns auch die Resilienz in der Strategie verankert und für mich bedeutet Resilienz auch, dass man nicht nur im Einkauf, sondern auch in Richtung zum Kunden einfach möglichst früh die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und das ist auf der einen Seite, dass wir eben schauen müssen, was der Thomas gerade beschrieben hat, dass wir einkaufsseitig, lieferantenseitig dort nochmal deutlich besser werden. Und auf der anderen Seite ist es, dass wir aus meiner Sicht die Transparenz hin zum Vertrieb, die Transparenz hin auch zum Kunden, sei es über unsere Never Out of Stock Software, sei es über einfach nur die eigenständige Berechnung, ergibt es jetzt ein Problem für den Kunden oder nicht anhand unserer Daten, bis dann hin, dass wir wirklich direkt in die Kundensysteme gehen. Also für mich, bei mir ist es ein bisschen ganzheitlicher, weil ich sehe, dass wir die Verknüpfung über den Lieferanten, unseren Einkauf, Logistik hin bis zu unseren Kunden, dass wir dort die möglichst größte Transparenz schaffen und so schaffen, dass wir für alle drei Seiten in dem Fall die bestmögliche Lösung bieten. Das ist so die Richtung, die wir gehen wollen. Da gehört natürlich ein Risikomanagement mit dazu. Da gehören Softwarelösungen mit dazu. Da gehört natürlich auch viel Automatisierung noch mit dazu. Nicht, weil wir da was wegrationalisieren müssen, sondern weil es einfach erwartet wird mittlerweile. Die Verfügbarkeit, die Geschwindigkeit, die Informationen, die Transparenz. Es kommt eine Generation nach, die das noch deutlich stärker erwartet als die derzeitigen Einkäufergenerationen aus meiner Sicht. Und gleichzeitig müssen wir uns insgesamt, glaube ich, auch nochmal daraufhin ausrichten, dass wir Informationen, also die Beratung, sei es auf herkömmlichem Weg, aber auch auf digitalem Weg nochmal deutlich besser bereitstellen, um da möglichst die Kundenentscheidung zum richtigen Produkt und den Weg zu uns zu finden, da nochmal so einfach wie möglich zu gestalten.
Ja, das intrigued me. Also da interessiert mich natürlich später mal deine Gedanken da dazu. Das habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Die anderen beiden Themen habe ich auf dem Schirm, sind auch in dem Sinne mal notiert. Und dann danke ich euch für eure Zeit. Vielen Dank fürs Erklären, wie bei uns sozusagen, ich sag mal, Customer Experience im Einkauf anfängt. Und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe. In dem Sinne möchte ich auch nochmal sagen, wenn Fragen hier sind, einfach mir eine Mail oder im besten Fall auf LinkedIn schreiben. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Also vielen Dank.
Danke,
Max. Gerne. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne.